Deutsche Wochenschau.
Mit Herr Geier und Herr Niesmann.
Meine Damen und Herren, es ist Kalenderwoche 24. Europa hat gewählt. Und auch wir passen uns dem Zeitgeist an. Hier ist die deutsche Hauptstadt, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Stefan Adler und ich begrüße meinen Kollegen Andreas W. Neumann.
Was war das denn?
Naja, es sind neue Zeiten jetzt angesichts des Wahlergebnisses. Das ist alles ein bisschen nationaler, oder? Und außerdem, ich wollte auch mal jüngere Wähler ansprechen. Wähler, sag ich schon, Hörer.
Ich weiß nicht so richtig. Hast du das vielleicht missverstanden ein bisschen mit dem Wahlergebnis?
Na, die jüngeren Wähler wollen irgendwie konservativer sein, alles so, nicht diesen Krach, den wir bis jetzt immer machen. Das ist doch was für alte Leute, offensichtlich.
Ja. Na gut, wir wollen das Europawahlergebnis ja jetzt gleich hier analysieren in unserem kleinen Podcast und vor allem wollen wir natürlich darüber reden, was das für die Regierung von Olaf Scholz heißt und für dessen Ukraine-Politik und für die Zukunft der Ampel. Und dafür haben wir den perfekten Gast. Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung ist da. Er ist Autor der neuen Kanzlerbiografie, Untertitel Olaf Scholz, der Krieg und die Angst.
Also wirklich der perfekte Gast diese Woche und mit ihm reden wir zu dritt über diese Themen der Woche.
Kanzler ohne Volk.
Welche Lehren zieht Olaf Scholz aus der SPD-Pleite bei der Europawahl?
Kontinent ohne Krieg.
Welche Zusagen nimmt Volodymyr Zelensky von seinem Berlin-Besuch mit in die Ukraine?
Und Heer ohne Mann.
Zu welchen Mitteln greift Boris Pistorius, um der Bundeswehr ausreichend Soldaten zu beschaffen? Und wieso bremst ihn Olaf Scholz dabei aus? Ich glaube, mein Terminkalender platzt. Es war eine volle Woche diese Woche. Wir robben uns mal von außen ran. In Gaza gibt es jetzt Hoffnung auf einen Friedensplan. Den hat die USA vorgelegt und der UN-Sicherheitsrat abgesegnet. Kleiner Haken, Israel ist gegen die Zwei-Staaten-Lösung, die drin vorgesehen ist. Und die Hamas will nicht davon abrücken, dass Israel vernichtet werden muss. Aber hey, Details.
Und in Bonn geht die Vorbereitungskonferenz für den nächsten Klimagipfel zu Ende, aber das hat leider niemanden so richtig interessiert, weil die Keller in Bayern und Baden-Württemberg sind ja schon wieder ausgepumpt, also Klima interessiert keinen.
Und in Frankreich, da sind wir schon beim Thema Europawahl, hat Präsident Macron die politische Kurzschlusshandlung auf eine ganz neue Qualität gehoben und hat das Parlament aufgelöst. Vorbild für Deutschland. Genau, da sind wir schon mittendrin in der deutschen Innenpolitik. Und darum geht's ja bei einer Europawahl. Und deshalb holen wir jetzt auch sofort unseren Gast mit dazu.
Wir haben heute einen Mann zu Gast, der in seinem journalistischen Leben schon eine Menge gemacht hat, im Inland wie im Ausland. Er war unter anderem Korrespondent der Deutschen Presseagentur in Bratislava, hat das dpa-Büro in Warschau geleitet, ist dann in die außenpolitische Redaktion der Süddeutschen Zeitung nach München gewechselt, war Korrespondent für die SZ in Moskau, in Berlin, in Brüssel und ist seit 2018 zurück in der Parlamentsredaktion der SZ hier bei uns in der Hauptstadt, wo er als leitender Redakteur zuständig ist für die Berichterstattung über das Kanzleramt. Er ist ganz eng dran an Olaf Scholz. Er begleitet ihn auf vielen seiner Reisen und er hat sich in den letzten zwei Jahren natürlich intensiv mit der Zeitenwende beschäftigt. Für eine Seite 3 zu diesem Thema ist er mit dem renommierten Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet worden und er hat inzwischen auch ein sehr lesenswertes Buch geschrieben über die ersten zwei Amtsjahre des Kanzlers. Es heißt Ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, der Krieg und die Angst und es ist erschienen im Propylän Verlag. Kaufempfehlung geht raus und wir freuen uns wirklich sehr, dass er jetzt da ist und sagen herzlich willkommen, Daniel Brössler.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Daniel, Stichwort Europawahl, die SPD oder wie wir scherzhaft gerne sagen Kanzlerpartei, hat 13,9% geholt. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis bei einer deutschlandweiten Wahl seit ihrem Bestehen. Niesmann hat gegoogelt, das ist, also zuletzt war sie so schwach, 1887. Ja, da gab es noch einen Kaiser, Wilhelm I. und die SPD war 24 Jahre alt. Mhm. Also wie Katharina Barley reagiert hat, nämlich, also in Europa ticken die Uhren ein bisschen anders, ich mache einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Das wollen wir jetzt mal ausklammern, sondern wir wollen mal gucken, was bedeutet das eigentlich für Olaf I.? Da fragen wir natürlich den Kanzlerbiografen, wie er öffentlich reagiert hat, haben wir ja gesehen. Wollen Sie was zum Wahlergeben sagen? Nö. Aber wie hat er wohl intern reagiert? Geht da ein Ruck durch ihn? Wird sich jetzt was ändern?
Also ein Ruck durch ihn, ich glaube, das wäre nicht Olaf Scholz. Also da sehe ich keinen Ruck. Aber ich glaube, er müsste zumindest ein bisschen nachdenken, weil es war eigentlich für ihn eine wichtige Wahl. Da wird ja immer von Nebenwahl gesprochen. Für ihn war es eine wichtige Wahl, weil es eigentlich der Test war für sein großes Konzept für die Bundestagswahl. Er hat eigentlich ausprobiert, wovon er dachte, dass das super funktionieren würde, nämlich vor die Bundesbürger zu treten als der Bundeskanzler, der Ukraine hilft, der auch Putin die Stirn bietet, der aber gleichzeitig dafür sorgt, dass dieses Land nicht in den Krieg gezogen wird. Und daher kommt ja dieser Begriff, mit dem er, wenn man mit ihm spricht, selber so ein bisschen hadert, aber er hat es ja zugelassen, dass er plakatiert wird, so wie er plakatiert wurde. Also dieser Begriff Friedenskanzler, der bringt das auf den Punkt. Also er dachte wirklich, er war überzeugt davon, dass das funktionieren würde, weil die Deutschen seine Besonnenheit honorieren. Hm. Besonnenheit ist ja sein Lieblingswort in dieser Hinsicht.
Also wir haben auch gesagt, wenn sie eine Chance haben, dann vielleicht damit. Das
hat sich, ich habe es ehrlich gesagt, also ich habe es auch gedacht, weil ich glaube, dass sozusagen die Grundidee stimmt. Ich glaube, er schätzt die Deutschen da schon richtig ein, dass die meisten Deutschen, gibt ja auch welche, die sagen, der Ukraine gar nicht helfen, aber dass die meisten Deutschen das richtig finden, auch richtig finden, der Ukraine mit Waffen zu helfen, aber doch sagen, ja gut, aber wir wollen nicht in den Krieg gezwungen werden. Also das ist natürlich eine Position, die ist sehr mehrheitsfähig. Es hat nicht funktioniert und da kann man sicher viele Gründe finden, warum es nicht funktioniert hat. Unter anderem, weil Olaf Scholz halt so kommuniziert, wie er kommuniziert, gibt aber für dieses Wahlergebnis sicher auch noch viele andere Gründe. Also abgesehen davon, dass es natürlich für die SPD einfach eine Katastrophe ist und dass die SPD als Regierungspartei natürlich unglaublich geschwächt ist durch dieses Ergebnis und auch die Verhältnisse in der Koalition nicht einfacher werden, ist es, glaube ich, für ihn persönlich ein wahnsinniger Rückschlag, nochmal ein Rückschlag, weil er ist plakatiert worden mit Frau Barley auf den Plakaten. Also es ist also eindeutig auch eine Wahlaussage über sie, über ihn. Es müsste ihn nachdenklich machen. In dem, was er öffentlich sagt, wird das zumindest bisher nicht richtig deutlich.
Man muss ja sagen, er ist ja wirklich ein großes Risiko mit der Plakatierungsaktion eingegangen. Also Lindner und Habeck habe ich auf den Plakaten nicht gesehen für die Europawahl. Ne? Und Scholz hat sich ja wirklich großflächig auf all diesen Wesselmännern abbilden lassen. Besonnenheit stand da, glaube ich, sogar drauf.
Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Alternative gab, weil nachdem man schon mal entschieden hat, dass man nochmal mit Frau Barley in diesen Wahlkampf geht, die nun wirklich erwiesenermaßen keine mitreißende Wahlkämpferin ist. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wäre man also nur mit Katharina Barley jetzt gegen Frau Strack-Zimmermann, die ja deutlich prominenter ist im Land, in den Wahlkampf gezogen, wäre es wahrscheinlich noch schlechter geworden. Also ich glaube, es gab dazu eigentlich keine richtige Alternative mehr.
Wenn wir mal auf die Analyse eingehen wollen, was du gerade genannt hast, warum hat das inhaltlich nicht funktioniert? Mir scheint, gerade dieses Dialektische, was sie offenbar ja für einen besonderen Kniff gehalten haben, kann ja nicht funktionieren, weil in der allergrößten Not ist der Mittelweg der Tod. Wenn du findest, das ganze Geld, was da in die Ukraine gesteckt wird, soll man lieber deutschen Flutopfern geben, dann wählst du Sarah Wagenknecht oder AfD, wie das Ergebnis ja auch gezeigt hat. Und wenn du findest, wir müssen Putin die Stirn bieten, dann gibt es auch bessere Alternativen als die SPD.
Ich weiß gar nicht, ob das total zwingend ist, dass es nicht funktioniert. Weil dieser Mittelweg, ja, ist der Tod. Aber andererseits ist der Mittelweg natürlich hier genau das, was, glaube ich, die Mehrheit möchte. Warum hat es nicht funktioniert? Weil es, also auf jeden Fall auch deshalb, weil es nicht richtig kommuniziert wird. Weil Olaf Scholz nicht verkörpert hat durch das, wie er darüber redet, dass er tatsächlich absolut überzeugt, entschlossen ist, dass er es auch erklären kann, dass er diese ja komplizierten Zusammenhänge auch rüberbringen kann. Also für mich ist das Paradebeispiel da, wir werden ja sicher noch über Boris Pistorius reden, aber jetzt nur mal die Frage, wie kommuniziert man das und wie redet man über den Krieg? Wenn man es sich inhaltlich anschaut, sagt ja Boris Pistorius nicht jetzt grundlegend andere Dinge als Olaf Scholz. Aber er bringt sie anders rüber. Man hat einfach das Gefühl, er ist wahnsinnig überzeugt. Und man hat auch das Gefühl, er ist auch bei unangenehmen Dingen ehrlich. Also die Leute haben das Gefühl, ja, es ist vielleicht gar nicht das, was du jetzt unbedingt hören willst. Aber er sagt es halt, weil er findet, man muss es den Leuten sagen. Bei Olaf Scholz hat man gerade in den letzten Wochen und gerade in dieser Situation, als es darum ging, dürfen die Ukrainer jetzt in bestimmten Fällen auch mit deutschen, mit westlichen Waffen russische Territorien beschießen. Das war wahnsinnig verschwurbelt, das war wahnsinnig verdruckst. Da ist er nicht wie Emmanuel Macron rausgegangen und hat eine Grafik in die Kameras gehalten, auf der dann zu sehen war, eine Karte, auf der zu sehen war, warum das einfach wichtig ist, weil die Ukrainer sich sonst, ihre zweitgrößte Stadt sonst nicht verteidigen können, weil die so grenznah ist gegen die russischen Angriffe. Bei Olaf Scholz war es wieder etwas, wo er nicht hingegangen ist und offensiv einfach gesagt hat, Leute, es stimmt, ich habe immer gesagt, eigentlich nicht mit deutschen Waffen. Ich will es jetzt mal erklären, in diesem Fall ist es absolut notwendig, weil die Ukraine sonst nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Das ist einfach bei ihm immer so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Er scheint zu glauben, das ist richtig so, wenn man die Leute sonst verängstigt. Und insofern finde ich dieses Wahlergebnis einfach wahnsinnig interessant, weil es zumindest, es hat sicher nicht nur mit dem Krieg zu tun, aber es hat auch mit dem Krieg zu tun. Wenn ich das Thema so stark betone im Wahlkampf, dann muss es ja was damit zu tun.
Ja, ich finde auch, das Ergebnis kann man durchaus so lesen. Ich habe also beim Kollegen Ronsheimer gehört, er findet sozusagen, der Krieg hat keine große Rolle gespielt. Ich finde, es ist regelrecht ein reines Kriegsthema, Wahlergebnis, weil die CDU stand für das mehr liefern und BSW und AfD für weniger. Gut, mit der großen Einschränkung, jede Europawahl ist eigentlich eine Protestwahl über die aktuelle Bundespolitik.
Ja, das ist wahr, aber ich finde es in dem Fall wirklich...
Niemand weiß, was machen die da in Europa?
Ich finde es in dem Fall wirklich interessant, weil es ist ein Test. Es ist einfach so, dass Olaf Scholz sich ganz klar überlegt hat, wie kann ich Friedrich Merz, der nun der wahrscheinlichste Kanzlerkandidat der Union ist, wie kann ich den schlagen? Und er ist, hat das ja auch richtig, hat er offen, relativ offen drüber gesprochen, dass es ein Wunschkandidat ist. Unter anderem warum? Deshalb, weil er, glaube ich, glaubt, dass er Friedrich Merz präsentieren kann als einen, den du in so gefährlichen Situationen nicht trauen kannst. Der ist einfach, der ist unberechenbar, der würde zu weit gehen, der ist impulsiv, der würde Dinge tun, die gefährlich sind. Und ich bin dagegen der Besonnene, ihr kennt mich, ihr könnt mir trauen. Ich würde übrigens immer noch sagen, wir sollten da jetzt nicht voreilig sein. Ja, also dieses Wahlergebnis spricht eine deutliche Sprache, heißt aber jetzt nicht, wenn man es nicht, heißt nicht zwingend, dass das in der Bundestagswahl, in der es ja um auch aus Sicht der Menschen dann um mehr geht, nicht doch bis zu einem gewissen Grad noch funktionieren kann. Ich würde auch wagen zu behaupten, er ist ja ein sturer Mensch, Olaf Scholz bekanntlich, würde wagen zu behaupten, dass er seine Strategie nicht ändern wird aufgrund dieses Wahlergebnisses.
Glaube ich auch. Und was ich interessant finde, ist ja, also klar, wir können jetzt sagen, der Wahlkampf ging um diese Kriegsthemen viel, das wurde viel plakatiert von den Parteien, und eigentlich testen die ja vorher auch, was die Leute interessiert, bevor sie sowas machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich viele Menschen einfach dran gewöhnt haben an den Krieg. Und das für die Deutschen gar nicht so das entscheidende Kriterium war, sondern halt, was Steven schon sagt, Frust über die Bundesregierung, irgendwie die Teuerung, die Inflation, irgendwie das Leben ist irgendwie etwas schwerer geworden, etwas weniger komfortabel und vielleicht auch die Wut über diese schlechte Performance der Ampel, die ganzen Geschichten, den ganzen Streit und die sind sich ja in keinem Punkt einig. Also das Image dieser Regierung ist ja auch wirklich grottenschlecht und dass er dafür verhaftet worden ist. Und als Kanzler dafür halt auch einen mit auf den Deckel bekommen.
Und das Paradoxe für die Ampel ist ja jetzt, eigentlich ist es ganz klar und es muss auch jeder von den dreien Parteien so sehen, dass das eine Protestwahl und eine Klatsche für die Ampel war. Und trotzdem wird sie nichts ändern können, weil jede Partei eine andere Analyse, beziehungsweise jeder die gleiche Analyse, nämlich wir müssen uns mehr ins Schlaglicht stellen und wir müssen uns unsere Werte rausstellen, wir müssen uns profilieren. Also ich war bei der Nachbereitungspressekonferenz mit Christian Lindner und Strack-Zimmermann und er konnte es immerhin so drehen, der Koalitionsvertrag gilt, aber damit ist natürlich gemeint, Schuldenbremse wird nicht angetastet, Steuern werden nicht angetastet und so weiter. Und das ist natürlich genau das, was die SPD jetzt gesagt hat, was man eigentlich mit Blick auf vor allen Dingen den Osten mal machen müsste, mal mehr Sozialausgaben und so weiter.
Ja, aber das Fatale ist, dass jetzt eigentlich die drei Parteien jeweils mit dieser Analyse recht haben. Also ich glaube, dass anders als noch vor einiger Zeit, wo ich auch gesagt hätte, meine Güte, warum raufen die sich nicht zusammen? Und wenn die sich zusammenraufen würden, würden sie gemeinsam profitieren. Ich glaube, jeder weiß, dass das nicht mehr der Fall ist. Es ist nicht mehr zu retten. Ich glaube, das ist auch die Analyse in den drei Parteien, dass diese Vorstellung, du könntest jetzt noch mal auf den letzten Metern im letzten Jahr den Leuten sagen, oh, Ampel funktioniert doch, das ist ja abwegig. Ja. Das heißt, sie haben recht. Sie haben recht darin, dass es ihnen jetzt primär darum gehen muss, sozusagen ihre Agenda durchzudrücken. Und für wen ist das die schwierigste Situation? Natürlich für Olaf Scholz. Weil er steht unter dem verständlichen Druck seiner Partei, jetzt sozusagen die soziale Agenda nach vorne zu bringen, jetzt mal auf den Tisch zu hauen und Christian Lindner zu sagen, hier, nee, Schuldenbremse, die muss jetzt reformiert werden. aber es gibt überhaupt kein wirkliches Druckmittel, weil für Christian Lindner es in keiner Weise einen Grund gibt, jetzt zu sagen, ich gebe nach, okay, ich erschrecke mich, der Kanzler haut auf den Tisch, auf einmal erkenne ich, die Schuldenbremse ist doch des Teufels, das wird nicht passieren, es kann nicht passieren, es hilft, würde auch der FDP jetzt nicht helfen, das kann man auch für die Grünen durchdeklinieren, das heißt, die sind jetzt in einer Situation, in der jeder auf eigene Rechnung spielt und spielen muss und es nur noch darum geht, ob sie es trotzdem schaffen, wahrscheinlich ja, irgendwie mit Ach und Krach den Haushalt durchzukriegen, aber das wird in dem Sinne jetzt, glaube ich, keine echte Regierungskoalition mehr. Das ist eben sozusagen vielleicht ziehen sie es noch bis zum Ende durch, aber ich glaube, die sind in ihren Analysen, haben sie eigentlich recht. Es ist, also wahnsinnige Kompromissfähigkeit wird keiner der drei Parteien jetzt helfen, tatsächlich stärker zu werden in der Bundestagswahl.
Was für Olaf Scholz natürlich auch ein Problem ist, weil er ist ja angetreten damals auch, dass er gesagt hat, wenn was funktioniert, muss man es weitermachen und ne, bezogen auf die Ampel, der hat ja eigentlich quasi mit Antritt schon die zweite Ampelzeit irgendwie, ja, er versucht einzuleuten.
Logischerweise, weil es gibt klar, Olaf Scholz,
er hat keine Machtperspektive.
Es gibt Olaf Scholz als Bundeskanzler nur dank der Ampel und nur solange es die Ampel gibt, gibt es Olaf Scholz als Bundeskanzler. Wenn die SPD weiter regiert, wird sie nach Stand der Dinge, also wenn sich irgendwas ganz Verrücktes passiert und Friedrich Merz fürchterliche Fehler macht oder so, wird sie ja nicht stärkst, wird, das kann man sich heute schwer vorstellen, dass sie stärkste Partei wird. Das heißt, damit geht die Zeit von Olaf Scholz dann als Bundeskanzler zu Ende. Und für ihn ist das eben so. Deshalb ist auch sein Interesse nicht deckungsgleich mit dem der SPD. Für ihn dauert die Kanzleramtszeit so lange, wie die Ampel dauert.
Ich würde noch mal gerne auf einen Punkt zurückkommen, weil du den auch in deinem Buch ja beschreibst, also die Kommunikation von Olaf Scholz, der so kommuniziert, wie er halt kommuniziert. Ja, jetzt müssen wir nicht das alte Wort vom Scholzomaten wieder auspacken, aber es ist natürlich so, es ist ja auch mannigfach beschrieben, ich glaube, Steffen Hebestreit hat selber mal gesagt, Obama mache ich aus dem nicht. Und das ist auch irgendwie eine ganz schöne Untertreibung. Aber man fragt sich ja schon, das ist ja ein intelligenter Mann und er ist ja Profi durch und durch und er ist garantiert ja jemand, der seine Schwächen auch kennt und analysiert und die ja vielleicht auch von seinen engsten Leuten mal gesagt bekommt. So, und du hast in dem Buch sinngemäß geschrieben, naja, eigentlich will er gar nicht seine Politik erklären. Er will lieber irgendwie den Leuten das Gefühl geben, dass sie in Ruhe schlafen können und dann verkünden, wenn es was gibt und das irgendwie ausgegoren und irgendwie ausgedacht ist von ihm. Aber jetzt sie so bei so einem Gedankenprozess mitzunehmen und so, das ist überhaupt nicht sein Ding.
Das ist sein Politikverständnis. Er glaubt auch tatsächlich, dass das funktioniert. Davon wird er auch nicht mehr abzubringen sein, weil er sozusagen, wenn er zurückblickt auf seine eigene politische Karriere, er empfindet, das hat sich immer wieder bewiesen, dass das funktioniert. Und er ist ja auch so zwar unter besonderen Umständen, das wird von ihm, glaube ich, nicht so sehr in Betracht gezogen. Unter besonderen Umständen ist er ja auch so Kanzler geworden. Und das ist einfach sein Politikverständnis. Er schaut sich das an, ich schreibe es auch im Buch, hat durchaus Respekt davor, wie zum Beispiel Robert Habeck das kann, das Reden. Aber es ist ihm fremd und er findet es eigentlich auch nicht entscheidend und richtig. Er ist tatsächlich der Meinung, die eigentliche Politik, das findet sozusagen statt da, wenn ich mit meinen Koalitionspartnern, Ministern und so weiter, Akteuren etwas aushandle. Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte und dann brauche ich ein paar Wochen oder Monate und dann irgendwann ist das fertig. Das ist das Eigentliche, klar.
Die offene Rechnung.
Den richtig großen Erfolg für sein Land konnte Volodymyr Zelensky erst am Donnerstag dieser Woche einfahren, noch bevor er beim G7-Gipfel in Italien eingetroffen ist, haben nämlich dort die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Industrienationen, das sind ja die G7, beschlossen, die Ukraine kriegt einen Megakredit. Bis Ende dieses Jahres kann sie auf etwa 47 Milliarden Euro zurückgreifen, auch für Waffenkäufe. Also das ist neue Qualität, muss man sagen. Das wird finanziert aus Zinserträgen aus den eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Da wird ein Kredithebel angesetzt. Aber vorher schon am Dienstag, als Zelensky in Berlin zu Gast war, gab es auch einen kleinen Erfolg im Deutschen Bundestag. Kaum ist Zelensky aufgetreten, haben sich die russischen Truppen zurückgezogen aus dem Bundestag. Also AfD und BSW haben die Rede boykottiert. Es war seine erste, wo er wirklich persönlich vor Ort war. Es gab ja vorher schon mal eine Videoansprache und diese, fand ich, wir haben sie alle gehört, war sehr hoffnungsvoll, kämpferisch und vor allen Dingen, es gab gar keine Andeutung auf dieses ja doch ziemlich angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine. Deutschland als schwieriger Partner früher, weil so Russland nah und seit Kriegsbeginn so zaudernd und so weiter. Da könnte sich Olaf Scholz eigentlich freuen, oder?
Ja, er könnte sich freuen. Ich glaube, er war gar nicht so überrascht und ich würde jetzt, wenn ich das sagen darf, ich war auch nicht so überrascht, weil ich mich ja auch fürs Buch ein bisschen mit dem Verhältnis Scholz-Zelensky beschäftigt habe. Und es ist ganz klar, dass es sozusagen eine Wende gab im Umgang der ukrainischen Seite mit Olaf Scholz schon vor längerer Zeit. Das war eigentlich schon sichtbar mit dem ersten Besuch von Wladimir Zelensky. Da hatte er den Karlspreis, die Ukraine hatte den Karlspreis bekommen. Und schon da war es so, dass er eigentlich, alle dachten, der wird jetzt wahnsinnig Olaf Scholz unter Druck setzen. Zur Überraschung, glaube ich, auch der Opposition in Deutschland war es so, dass er eigentlich hauptsächlich den Dank betont hat. Wie ehrlich gemeint das ist, darüber kann man sicher diskutieren, aber es, glaube ich, dahinter stand die Analyse, die richtige Analyse in Kiew, dass das nichts bringt, wenn man ihn ständig unter Druck setzt, sondern dass es erfolgversprechender ist, ihm öffentlich zu danken. Gibt ja auch ein paar Sachen, für die man danken kann. Für die Ukraine ist die Luftverteidigung durch deutsche Systeme wahnsinnig wichtig. Das ist moderne System, IRIS-T, aber auch die Patriots. Das, wenn man mit Ukrainern spricht, deshalb würde ich...
Und der Gepard auch noch, ne? Also sie hatten, und der Gepard auch noch. Also der ja, Großteil genau. ihrer Luftverteidigung...
Ja, man könnte schon auch sagen, der Druck hat was gebracht. Das haben die ja alles wegen des Drucks geliefert.
Ja, aber wenn man mit Ukrainern spricht, ist nämlich das Bild auch so ein bisschen, ist das durchaus nicht so einheitlich. Es ist gar nicht so, dass es da jetzt nur Kritik an Deutschland gebe, sondern das wird wirklich gesehen. Da gibt es tatsächlich auch echte Dankbarkeit. Also insofern ist eigentlich, also diese deutliche, scharfe Kritik von Wladimir Zelensky an Olaf Scholz, die liegt eigentlich schon lange zurück. Das war kurz nach Beginn des Krieges, das war diese Videoschalte in den Bundestag, wo er gesagt hat, reißen Sie diese Mauer ein. Diesmal war es ganz anders. Es war Betonung des Dankes und es war, ich glaube, was aus meiner Sicht Zelensky am wichtigsten war so ein Wir-Gefühl herzustellen. Also das, wo er, glaube ich, zu Recht am meisten Bedenken hatte, dass die Deutschen wirklich verstehen, dass dieser Krieg was mit ihnen zu tun hat und dass das nicht nur irgendwie Almosen sind, die sie den Ukrainern geben, wenn man Waffen liefert, sondern dass das wirklich mit Deutschland und Europa zu tun hat. Das war, glaube ich, so das Hauptthema seiner Rede. Und stimmt, dazu passt auch, dass dann zwei Parteien sagten, das wollen wir uns nicht anhören.
Ja. Also Ursula von der Leyen hat ja bei der Wiederaufbaukonferenz, die parallel in Berlin lief, ja auch in Aussicht gestellt, dass der Beitrittsprozess dem sehr bald, also dieses Jahr, noch beginnen soll. Dazu hat das ja schon gepasst, dass er gesagt hat, also wir gehören zu diesem Europa, in dem es eigentlich keinen Krieg geben soll. Und ganz starker Satz, das geteilte Europa war nie friedlich und das geteilte Deutschland war nie glücklich. Ich fand, das natürlich sehr gut funktioniert.
Ne? Ja, das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das richtete sich auch so ein bisschen an die nicht da waren. Ja, das war genau diese...
Generell an die Zweifler, ne?
Genau, und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft, weil die Ukraine, glaube ich, weiß, dass die Unterstützung nicht sicher ist. Das kann man an den Wahlergebnissen ablesen. Man muss sich nur anschauen, was in Frankreich passieren wird, vielleicht mit den Wahlen, die Macron jetzt angesetzt hat. Donald Trump steht vor der Tür. Das heißt, das ist ja eigentlich die größte Sorge der Ukrainer, dass sie im Stich gelassen werden. Und deshalb war, glaube ich, für ihn diese Rede so wichtig. Und was den Beitritt zur Europäischen Union angeht, da muss man Olaf Scholz zugestehen, da hat er wirklich auch eine große Wende vollzogen. Er war ursprünglich ein Gegner dieses Beitrittsprozesses. Dafür hatte er Gründe. Zum Beispiel ist die Ukraine ein großes Agrarland. Das ist eigentlich noch nicht so richtig durchdacht, wie man eigentlich damit umgehen soll.
Deswegen kommt das auch in Osteuropa nicht so gut an.
Und in Frankreich auch nicht.
Ja. So, aber da hat er tatsächlich eine Wende vollzogen, ist jetzt ein Unterstützer dieses Beitrittsprozesses und wird, glaube ich, auch eben unterstützen, dass das jetzt schnell geht. Ja, und das weiß Zelensky auch. Und deshalb, glaube ich, ist sozusagen dieser Dank nicht gespielt oder jedenfalls nicht nur gespielt, sondern zum Teil tatsächlich auch ehrlich empfunden. Also ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass Olaf Scholz in der Ukraine nicht so kritisch gesehen wird, wie teilweise hier in Deutschland. Wobei man sagen muss, natürlich hören die Ukrainer jemanden wie Emmanuel Macron natürlich sehr gern. Der sagt, wir würden auch Truppen schicken, wir helfen euch mit Marschflugkörpern. Also das ist natürlich etwas, was die Ukrainer natürlich auch von Deutschland erwarten würden.
Wobei natürlich gleichzeitig, glaube ich, die Ukrainer auch realistisch genug sind, um zu sehen, wie diese großen Worte aus Paris dann teilweise hinterlegt werden, nämlich doch relativ mau. Ne? Und wo Scholz sich ja immer, was er sich immer zugute gehalten hat, die Deutschen sich immer zugute gehalten haben, sie gesagt haben, na gut, wir sind vielleicht nicht die Ersten und wir sind vielleicht nicht die Lautesten, aber das Zeug, was wir liefern, das funktioniert dann und dann kümmern wir uns auch um Ersatzteil und Wartung und hast du nicht gesehen und weiß ich nicht. Ja. Und zumindest bei einigen osteuropäischen Ländern, da ist dann ja schon auch durchgesickert, dass sie, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, den letzten Schrott da irgendwie rübergeschickt haben und die Ukrainer erstmal das Zeug fertig machen.
Das kann man jetzt im Falle Frankreich nicht sagen. Es stimmt zwar, dass Frankreich also zahlenmäßig sehr viel weniger macht als Deutschland und auch finanziell die Möglichkeiten nicht hat. Allerdings wird von Frankreich einiges geliefert, was wirklich essentiell ist, zusammen mit Großbritannien geliefert, was essentiell ist, zum Beispiel die Marschflugkörper Storm Shadow und Scalp, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, für die Ukraine zum Beispiel einen Teil der Kontrolle über das Schwarze Meer wieder zu entlangen und die Getreideexporte wieder in Gang zu kriegen. Also insofern aus ukrainischer Sicht würde ich sagen, jedes Land hilft da anders und wahrscheinlich wären sie in einer katastrophalen Situation, wenn sie jetzt angewiesen wären nur auf Luftverteidigung aus Frankreich. Ja. Und ebenso in einer katastrophalen Situation, wenn sie nicht anderswoher die Marschflugkörper bekommen würden, die Olaf Scholz sich weigert zu liefern.
Am Donnerstag war ja in Brüssel dann Verteidigungsministertreffen und da hat Pistorius tatsächlich dann auch nochmal allen NATO-Ländern da Druck gemacht, dass sie in der Luftverteidigung auch ein bisschen mehr liefern könnten. Deutschland hat da schon 3 Systeme zur Verfügung gestellt. Also er sagt, es waren 1/4 unserer Gesamtkapazitäten, da könnten andere auch mal nachziehen. Gleichzeitig mehr Munition, Panzerabwehrwaffen und auch mehrere 1000 Kampfdrohnen, die wir extra dafür einkaufen, dass wir sie verschenken. Die Frage ist nur, wie kommt das beim deutschen Wähler an? Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Wahlergebnis auf jeden Fall in Ostdeutschland ist meines Erachtens stark gefärbt davon, dass dort, also ich meine, eine neu gegründete Partei, jetzt aus dem Stand zweistellig, nämlich Sarah Wagenknecht, das hängt ja eindeutig damit zusammen, dass es da nicht gern gesehen wird, dass wir da so viel Waffen schicken. Ist das, wie gefährlich wird das Scholz noch?
Das ist richtig. Ich glaube nur, dass man da auch dann realistisch sein muss. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen in Ostdeutschland, nicht nur da, aber es gibt vor allen Dingen in Ostdeutschland ein Teil der Bevölkerung, der, sagen wir mal, eine Haltung hat zu diesem Krieg, die diametral anders ist als die der Mehrheit im Bundestag und der westlichen Position. Das ist einfach so. Und ich glaube, da hinterher zu laufen, das wäre jetzt auch nicht vielversprechend in keinem Wahlkampf. Das nützt nichts. Ich glaube, die holst du nicht zurück als SPD. Um wen du dich kümmern musst, sind sozusagen die Bedenken haben, die sagen, es ist richtig, die Ukraine zu unterstützen, aber wo führt das hin? Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die tatsächlich ehrliche Angst haben vor einem Weltkrieg. Das ist ja das, was Olaf Scholz immer sehr bewegt hat und was ihn sehr geprägt hat. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das in der Kommunikation bei ihm aber nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er dachte, dass das eigentlich eine Mehrheit der Deutschen wahnsinnig für ihn einnehmen müsste, dass er diese besonnene Linie verfolgt. Ich glaube, dass da tatsächlich Boris Pistorius den erfolgversprechenderen Weg geht, dass er den Leuten das Gefühl gibt, ich sage euch ehrlich, so ist die Lage, wir müssen bis 2029 auch vorbereitet sein darauf, dass wir selber einen Krieg führen müssen, hoffentlich nicht, aber es könnte passieren und das hört keiner gern, aber wenn man das Gefühl hat, der sagt ehrlich und offen, wie die Lage ist und erklärt es, dann ist das zumindest bei denen, die jetzt nicht von vornherein sagen, soll die Ukraine sich ergeben, wir müssen uns irgendwie mit Putin einigen, bei denen würde das, glaube ich, ganz gut ankommen.
Und das war der perfekte Übergang zu unserem letzten Punkt.
Das riecht nach Ärger.
Ja, du hast es schon angesprochen, es ist ja die vielleicht weitreichendste Konsequenz der Zeitenwende, dass Deutschland wieder über seine Kriegstüchtigkeit redet und damit auch über die Wehrpflicht. Ja, wobei wir das natürlich gerade beim Thema Wehrpflicht ein bisschen so machen, wie wir das immer machen in Deutschland, nämlich so, dass es nicht so richtig wehtut. Boris Pistorius hat ja in dieser Woche vorgestellt seine Pläne, wie die Bundeswehr wieder mehr Soldaten gewinnen soll. Und die Aufregung, kann man sagen, war überschaubar. Wehrpflicht ohne Pflicht, haben einige gelästert. Und ganz falsch ist es vielleicht auch nicht. Verpflichtend soll ja nur werden das Ausfüllen eines Fragebogens, in dem junge Menschen beantworten sollen, ob sie sich einen Eintritt in die Bundeswehr vorstellen können, ob sie körperlichen Voraussetzungen dafür mitbringen. Und der Bogen ist dann auch nur für Männer verpflichtend und nicht für Frauen, weil das Grundgesetz sieht ja eine Wehrpflicht nur für Männer vor. Und also Änderungen, das war jetzt irgendwie zu kompliziert. Es gibt Menschen, sagen wir mal, die haben Zweifel daran, ob durch so einen Fragebogen jetzt die Leute in Scharen irgendwie zur Truppe, also in die Kasernen einziehen. Kann man auch Zweifel dran haben und wahrscheinlich hat Boris Pistorius die selber ja auch, weil er ja, zumindest hat man das ja zeitweilig gehört, sich deutlich mehr hätte vorstellen können, als jetzt nur so eine freiwillige Abfragepflicht leid. Und gestoppt worden ist er von seiner Partei und auch von Olaf Scholz persönlich. Es gibt einen berühmt gewordenen Satz des Kanzlers, wo er Schweden besucht hat, Pressekonferenz in Stockholm mit dem Regierungschef Ulf Kristersson. Da wurde er nach einer Rückkehr zu einer Wehrpflichtarmee gefragt und da hat er gesagt, das würde nicht mehr funktionieren, weil wir haben die vielen Soldaten, Kasernen, das haben wir alles nicht mehr, die Infrastruktur, das brauchen wir auch nicht mehr und die Bewältigung des Personalmangels bei der Bundeswehr sei eine, Zitat, überschaubare Aufgabe. So, Daniel, viele haben das als Ohrfeige für Pistorius interpretiert, du eigentlich auch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es in dem Augenblick von ihm tatsächlich so intendiert gewesen ist, aber ganz grundsätzlich schon, er wollte, wie so oft bei ihm, er wollte das Thema weghaben und natürlich kann man sich fragen, wollte er da vielleicht auch Boris Pistorius mal ein bisschen auf Normalmaß stutzen. Er ist ja ein gewisses Risiko eingegangen damit, dass er Boris Pistorius ins Kabinett geholt hat, weil ich glaube, es ihm schon klar war, er hat das ja selber auch gesagt, er hat gesagt, ich glaube, der wird beliebt sein bei der Truppe und so. Und also er hat schon vorausgesehen, welche Wirkung Boris Pistorius entfalten würde.
War ja auch nicht seine erste Wahl, ne?
Seine erste Wahl hat ja nicht richtig funktioniert und diesmal musste es sitzen. Deshalb glaube ich, dass das vielleicht ein bisschen mit reingespielt hat. Aber ich glaube, entscheidender für Olaf Scholz ist tatsächlich, dass er diesen Kampf zu all dem Ärger, den er zurzeit hat, diesen Kampf in der SPD nicht austragen wollte. Er macht das ja gelegentlich, meistens stellt er sich eher so auf die Seite, wenn solche problematischen Dinge, also er stellt sich relativ schnell mal auf die Seite von Christian Lindner, wenn es um Schuldenbremse geht und das ist, glaube ich, zum Kummer von Boris Pistorius eher seltener auf die Seite von Boris Pistorius. Und das war hier ganz klar so. Ob es jetzt durchsetzbar gewesen wäre, wirklich ein drastisches Wehrpflichtmodell jetzt schon durchzusetzen, weiß ich nicht. Ich sehe es so ein bisschen als ersten Schritt. Ich meine, die Wehrpflicht ist ja abgewickelt worden. Und man hat eigentlich auch die ganze Infrastruktur, mit der die Wehrpflicht funktioniert hat. Die Älteren erinnern sich, Kreiswehrersatzämter und alles. Es gab ja eine ganze Bürokratie darum herum. Ich glaube, das muss man ja alles auch erstmal wieder aufbauen.
Es gibt ja nicht mal eine Wehrerfassung.
Eben. Also deshalb würde ich sagen, das ist sicher, ist wahrscheinlich, wenn es alles so weitergeht mit Russland, wie man befürchten muss, wird man schon bald darüber diskutieren, vielleicht nicht mehr diese Bundesregierung, dass das nicht genug ist. Aber es wird nicht vergebens gewesen sein, weil es wahrscheinlich sozusagen Strukturen schafft, die man überhaupt sowieso brauchen wird, um dann zu einem stärkeren Modell zu kommen, das tatsächlich dann auch dafür sorgt, dass mehr junge Leute, und ich würde sagen, dann wird man auch über eine Verfassungsänderung nachdenken müssen, nämlich es gibt eigentlich heute keinen Grund mehr zu sagen, nur Männer und nicht Frauen, also die Diskussion wird auch kommen, dann in die Bundeswehr zu holen.
Im Gegenteil, man muss ja im Hinterkopf behalten, dass sowohl die Union einen Parteitagsbeschluss für ein soziales Dienstjahr hat, als auch, dass der Bundespräsident das immer wieder angesprochen hat. Also das ist unterwegs das Thema und es ist ja total naheliegend. Es gibt den Pflegekräftemangel. Das heißt, ich finde, so ein, was sie ja nicht aus dem Grundgesetz streichen werden, ist, dass man das Recht hat, einen Kriegsdienst zu verweigern.
Nein.
Das heißt, wenn die Wehrpflicht zurückkommt, kommt auch der Zivi zurück. Und gerade wenn Frauen mit betroffen sind. Also das wird. Also
ich glaube, wir sprechen jetzt gerade über ein ziemlich wahrscheinliches Wahlkampfthema im nächsten Bundestagswahl. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht dieses Thema fahren wird. Und ich kann mir auch vorstellen, wie die Union das thematisieren wird. Eigentlich ganz interessant, was die SPD
da macht. Ich wollte gerade sagen, die SPD wieder sehr knifflig, Mittelweg, ne?
Ja, genau. Na, auch und Grüne und FDP ist auch schwierig, weil dass es jetzt nicht mehr gibt, also nicht näher an das, was sich Pistorius wünscht, liegt ja auch daran, die FDP hat sich immer zugute gehalten, dass sie während der Merkel-schwarz-gelben Zeit letzten Endes die Wehrpflicht zu Fall gebracht hat.
Also für die FDP ist das, also weil es dem Freiheitsgedanken der FDP widerspricht.
Ist ja auch was dran. Also muss man.
Insofern ist das ein weiter. Ist mal interessant, weil es so ganz interessante Konstellationen, glaube ich, geben wird im Wahlkampf, wer dafür und wer dagegen
ist. Ja, und auch in der Bevölkerung, weil man ja merkt, je älter die Leute werden, desto toller finden sie das. Ne? Ja. So ein Pflichtjahr für die Jugendlichen, damit die mal wieder eben mal eingenordet werden. Und je jünger die Leute sind, nämlich vor allen Dingen, je eher sie selber betroffen sind oder junge Kinder haben.
Was
oder
so, logisch
sagen,
ist.
Sagen sie, wir haben gesagt, danke nochmal, dass ihr uns 2 Jahre lang in unseren Kindernzimmer eingeschlossen habt, während Corona und die Schulen zugemacht haben.
Die Frage, die man doch eigentlich stellen müsste, ich weiß es auch nicht, aber wie ein heute 20-Jähriger, wie wahrscheinlich ist das, dass der sagt, ja, ich mache das tatsächlich, ich finde das richtig, weil ich die Gefahr sehe. Also weil ich es richtig finde, Abschreckungen zu machen, das Land verteidigungsbereit zu halten, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, es könnte passieren, dass mein Land angegriffen wird. Das ist sowas, was, glaube ich, uns auch schon fremd geworden ist und in den letzten Jahrzehnten ja überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und jetzt wachsen ja Menschen auf, die in eine andere Wirklichkeit hineinwachsen. Und ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt so die nächsten Jahre auswirken wird. Vielleicht werden wir bald erleben, dass es auch bei Jüngeren einfach die Diskussionen gibt, das ist richtig und notwendig.
Aber die Frage stellt sich ja besonders bei dem Modell, was jetzt kommen, also was Pistorius vorschlägt. Das ist ja längst noch nicht durchs Kabinett oder das parlamentarische
Verfahren. Vielleicht wäre das dafür eine, also vielleicht ist das sogar eine Sache, wo man sagen könnte, dafür ist das Modell gar nicht so dumm, weil es zumindest die Diskussion provoziert und weil es jeden zwingt, sich zumindest einmal mit der Frage auseinanderzusetzen.
Ich würde fast sagen, so ein Dienstjahr ist leichter, weil dann kannst du noch dein Klimaschutzjahr machen, dein soziales Jahr gibt es ja dann ganz viele Ausweichmöglichkeiten im Vergleich zu einer reinen Wehrpflicht. Ja.
Der Armin Papperger, der Chef von Rheinmetall, hat mir erzählt, dass ganz viele seiner Bewerber schon mit dieser Motivation kommen, dass sie sagen, ich will die Sicherheit verteidigen, ich will jetzt vielleicht nicht gleich zur Bundeswehr, bin auch zu alt, whatever. Gehe ich zu Rheinmetall, kann ich das irgendwie auch machen? Ist jetzt ein bisschen unternehmerisch gedacht, aber so ein bisschen ist da vielleicht was dran.
Also zumindest, was sich ja auch gewandelt hat, ist das Image von Rüstungskonzernen. Genau. Ich meine, das war ja noch vor ein paar Jahren.
Genau, und ich finde die Frage auch interessant. Kleinen Blick jetzt nicht, ich habe mit meinem Vater tatsächlich drüber diskutiert, weil ich kam aus der Ukraine zurück und habe auch gesagt, wir sind völlig verblendet in Deutschland. Wir sind noch so, wir schnallen es gar nicht, wie hart diese Realität ist. Und dann mein Vater mich damit konfrontiert und hat gesagt, na, du hast doch selber einen Kriegsdienst verweigert und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, aber die Situation war eine völlig andere. 2002, da konnte sich niemand von uns auch nur im Ansatz vorstellen, dass irgendwie, also als ich studiert habe, haben wir darüber geredet, brauchen wir noch eine Bundeswehr? Können wir die nicht abschaffen und Deutschland umgeben von Freunden? Das hat sich jetzt schon so ein bisschen gedreht, das muss man eigentlich
sagen. Aber, und das ist ja der Punkt, du sagst, Pistorius redet viel offener über die Zwänge, die es gibt und über die Gefahren, die er sieht. Er hat ja im Bundestag tatsächlich das Szenario gezeichnet, dass das viel schneller ernst werden kann, als wir uns jetzt vorstellen.
Ne? Naja, das sozusagen, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das sind ja Überlegungen, die es so in Denkfabriken und so weiter gibt und in der NATO, wo man einfach sich anschaut, okay, wie lange wird wahrscheinlich der Krieg in der Ukraine noch dauern, wie lange benötigt Russland dann, um wieder aufzurüsten, um seine Truppen zu sortieren. Er hat ja sogar eine Jahreszahl.
2029,
so kommt dann so eine Jahreszahl zustande. Das ist natürlich keine exakte Wissenschaft, aber das ist, glaube ich, so, das ist sehr viel im Gespräch. Mhm. Ja.
Genau, das ist das, wenn man mit Militärs auch redet, die dann sagen, wir gucken uns an, was der Russe gerade so herstellt an Rüstungsgütern, was davon in die Ukraine wandert und stellen fest, vieles wandert nicht in die Ukraine, sondern landet in irgendwelchen Depots und dann rechnet man es hoch und sagt, naja, 2029 ist er vielleicht so stark, hat er sich so stark gemacht, dass er einen Schritt in Richtung Baltikum wagen kann. Und davon leiten die dann ja alles ab. Und das finde ich interessant, gerade bei dem Thema auch, wo du gesagt hast, wie die kommunizieren und wie Olaf Scholz auch kommuniziert und manchmal, ja, nicht wirklich die Wahrheit sagt, ja. Und da finde ich so dieses Thema Bundeswehraufrüstung, wo er sagt, überschaubare Aufgabe ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil Scholz geht ja offenbar davon aus, von der schon beschlossenen Personalaufwuchs der Bundeswehr, ich glaube, wir sind zurzeit bei 180.000 und bis 2031 wollen wir so auf roundabout 200.000, 203.000 hoch. Und da sagt er, überschaubar. Pistorius geht aber von diesem Extremszenario aus. Ne? Wir müssen uns gegen einen möglichen Angriff Russlands wappnen und dann wird Deutschland in diesen Planspielen ja die große Drehscheibe für den Truppennachschub, also von West nach Ost und es muss alles beschützt werden. Und dann kommt man auf ganz andere Zahlen. Ne? Dann rechnen wir, je nachdem, mit wem man dann sich unterhält, sagen die 260.000 Soldaten stehendes Heer plus nochmal 160.000 Reservisten. Also Aufwuchsfähigkeit innerhalb kürzester Zeit auf 400.000 Leute. Und das erklärt dann ja auch, warum die mit der Wehrpflicht um die Ecke gekommen, weil also 20.000, die kriegst du vielleicht noch irgendwie organisiert, aber wenn wir jetzt über ein paar 10.000 zusätzlicher Soldaten reden, dann ist es natürlich der Spaß irgendwie vorbei. Und
das
ist
der große Widerspruch. Das ist einfach bei ihm der große Widerspruch, weil er ja die Analyse...
Er kennt die Szenarien ja.
Er kennt sowohl die Szenarien, als auch, würde ich sagen, teilt er eigentlich die Analyse von Pistorius, dass für den Fall, dass die Ukraine verlieren sollte oder in gewissen Umfang verlieren sollte, die Situation noch gefährlicher wird. Und er sagt es ja auch immer selber, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern dass es ja letztlich darum geht, dass Putin zeigt, er ist bereit, andere Länder zu überfallen, also auch andere Länder als die Ukraine.
Ja, viele halten das für eine Floskel, ne? Aber wenn man sich vorstellt, Russland stabilisiert sich auf ukrainischem Gebiet, rüstet jetzt schon nach und dann, ich war ja auch mit Steinmeier in Litauen, bei denen ist das Jahr 1991 noch sehr präsent, als sie sich nämlich unabhängig erklärt haben und dann erstmal die sowjetische Armee da einmarschiert ist und versucht hat, das wieder rückgängig zu machen, das haben die noch sehr vor Augen. Und ob die sich das nochmal angucken, wenn die dann in der Ukraine stehen und da irgendwie Truppen an der Grenze sammeln oder ob die dann nicht doch anfangen, als NATO-Land den Krieg aufzunehmen in irgendeiner Form. Also ich will nur
das
sagen...
Es ist eben kein abwegiges Szenario.
Also
es ist auch nicht verrückt.
Sagt, genau.
Das ist ja immer, es wird ja immer so getan, ja, Putin ist doch nicht verrückt. Nein, es ist nicht verrückt, weil was haben wir für eine Situation? Wir haben zurzeit ein mächtiges Militärbündnis, das letztlich den russischen Imperialismus auch in die Schranken weist. Das ist die NATO, und die hat einen Artikel 5, in dem geregelt ist, dass man einander Beistand leistet. Im Grunde kannst du dieses ganze mächtige, riesige Militärbündnis mit sehr wenig zum Einsturz bringen, indem du einmal beweist, dass Artikel 5 nicht gilt. Das ist verlockend aus russischer Sicht. Es ist verlockend, wenn du zum Beispiel einen Präsidenten Donald Trump hast, der ja ohnehin schon sagt, irgendwie, er will eigentlich überhaupt nicht, und wenn die nicht zahlen, dann verteidige ich die nicht. Deshalb ist es verlockend, das mal zu testen. Gar nicht den großen, vielleicht will er auch gar nicht den großen Weltkrieg oder so, sondern sagt, das probieren wir jetzt mal aus. Das ist ein überschaubares Risiko. Wir werden jetzt mal in Litauen mal so ein bisschen testen, ob die NATO wirklich, ob die dann nicht sagen, ob dann nicht der Macron sagt oder wer immer dann französischer Präsident ist, naja, also für Vilnius werde ich jetzt nicht Paris riskieren und so weiter, und ob ja, dann Donald total. Trump, ja, das mal zu testen. Deshalb ist es kein verrücktes, sondern ein gefährliches und realistisches Szenario, dass Russland versucht, die NATO zu testen und in einen, und dann ist dann für den Fall, dass die NATO, was ich sehr hoffe, dann sagt, nein, also dieses Bündnis funktioniert, wir verteidigen NATO-Territorium. Was übrigens auch Olaf Scholz immer sagt. Er hat ja mehrfach gesagt, wir verteidigen jeden Quadratmeter NATO-Territoriums. Mhm. Deshalb geht ja auch die deutsche Brigade nach Litauen. Eben. Das heißt, er steht ja zu dieser Politik. Und dann muss man sich eben fragen, wenn er das tut und wenn er das alles so sieht, warum er auf der anderen Seite dann auch nicht offen darüber spricht. Ja,
ja, und was ist... Kann man das sagen, er führt hier die Leute irgendwie bewusst hinter die Fichte, indem er quasi so tut, als wenn es jetzt nur um diese 20.000 Soldaten ging, und das große Szenario, was ja letztendlich alle Leute, die sich damit intensiver beschäftigen, rauf und runter diskutieren, einfach irgendwie so wegschiebt, negiert?
Ich will ja jetzt nicht psychologisieren oder da jetzt wahnsinnig, aber vielleicht hilft es schon ein bisschen sozusagen in seine eigene Biografie, in seine Geschichte zu gehen. Er war ja Teil der Friedensbewegung, er hat demonstriert, Bonner Hofgarten, und davon ist jetzt nicht wahnsinnig viel übrig geblieben. Der hat da überhaupt keine Illusionen mehr, dass wir irgendwie ohne Waffen Frieden schaffen könnten oder dergleichen. Aber was er hat, ist, glaube ich, dieses Gefühl, man darf die Menschen nicht in Kriegsangst versetzen. Man darf die Menschen nicht beunruhigen. Das bringt gar nichts, wenn wir da jetzt eine riesen Panik auslösen. Sein Instinkt ist eher, also genau der Umgekehrte, würde ich sagen, nicht unbedingt jetzt reinen Wein einschenken, sondern die Leute nicht nervös machen. Bisschen so wie sein Politikverständnis. Schon im Hintergrund die richtigen Entscheidungen treffen, schon dafür sorgen, dass wir vorbereitet sind. Ob er es dann tut, da kann man diskutieren. Aber jetzt nicht große Volksreden halten und die Menschen in Angst versetzen.
An dem Kalkül ist ja ein bisschen was dran, weil in der Demokratie können die dann immer noch was wählen, was denen sagt, nee, ist alles nicht nötig, und lass uns den Konflikt mal einfrieren und genau das kleinredet, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass ein eingefrorener Konflikt in der Ukraine vielleicht für Europa und für die NATO viel gefährlicher ist.
Also ja. Er ist ja auch immer, er hadert ja sehr mit der medialen Berichterstattung, und er findet ja, dass die Berichterstattung eigentlich und die Art der Berichterstattung schuld daran ist, dass die Leute eben nervös gemacht werden und dass das, was er versucht zu vermitteln, nicht richtig rüberkommt. Und das ist genau nämlich das. Er glaubt, das ist eigentlich die Art und Weise, in der man über diese Kriegsgefahr reden muss.
Ja, aber er ist ja derjenige, der sagt, es darf nicht zum Atomkrieg kommen und so.
Das ist ja dann die Krux. Das ist ja dann immer in einer Drucksituation für ihn. Klassisch war eigentlich dieses ganze Chaos, das er angerichtet hat, in der Verteidigung seiner Entscheidung, keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu schicken. Da hat er erst gar nichts gesagt, und dann hat er gemerkt, gar nichts sagen geht nicht. Dann hat er irgendwie nur so Dinge angedeutet, geraunt. Und irgendwann sagt er dann, sinngemäß, wenn ich das tue, dann riskiere ich einen Weltkrieg. Was natürlich eine totale Übertreibung ist, was sozusagen, das steht am Ende einer, er hat da schon so eine gedankliche Kette, warum er glaubt, solche Entscheidungen können dann irgendwann eben zu einer Eskalation führen, die dann in eine direkte Konfrontation NATO-Russland führen. Aber natürlich dadurch bewirkt er das Gegenteil dessen, was er möchte. Und da kommen wir einfach zu dem Punkt, dass Olaf Scholz kein Talent hat, geschickt zu kommunizieren. Das ist eben in so einer Situation ein großes Problem.
Und wer von Ihnen da draußen noch tiefer einsteigen will in die Psyche, in die Biografie und in die Entscheidung von Olaf Scholz, der kauft sich das neue Buch Daniel Brösler, ein deutscher Kanzler, Untertitel Olaf Scholz, der Krieg und die Angst. Wir sagen für diese Woche vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und ganz besonders großen Dank an Daniel Brösler fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das letzte Wort.
Und das letzte Wort haben in dieser Woche die Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel, die dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz ein kleines Ständchen zu seinem 66. Geburtstag gemacht haben. War leider nicht Udo Jürgens, aber fast. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, your love. Happy birthday to you.